Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Hochverehrte Freundinnen und Freunde der gepflegten Geschichtskunde. Die Zeitgenossenschaft ist hochmotiviert zurück aus der Babypause und darum bringe ich euch heute einen besonderen Leckerbissen mit. Ohne noch zu viel über die Hauptperson dieser Episode zu verraten, erhalten wir heute über eine sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte einen einzigartigen Einblick in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Denn heute steht kein großer Staatsmann, kein berühmter Wissenschaftler und auch kein verwegener Feldherr im Fokus, sondern ein Mensch, der auf seine eigene Weise zum Pionier wurde und dann lange in Vergessenheit geriet. Zum ersten Mal wird uns diese Geschichte von zwei Gästen erzählt. Dr. Philipp Hofstetter und René Hornung haben die spannende Lebensgeschichte des heutigen Protagonisten zusammen in einem Buch niedergeschrieben. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und damit im Beschrieb dieses Podcasts. Philipp Hofstetter ist selbstständiger Historiker und Archivar. Er setzt seit über 20 Jahren Projekte im Bereich Geschichte um. René Hornung ist Freelance-Journalist im Pressebüro St. Gallen. Er schreibt über Architektur, Kultur, Politik und Wirtschaft. Dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr bei der Stadt Zug für den großzügigen Förderbeitrag zu diesem Podcast bedanken. Es ist nicht selbstverständlich und wird sehr geschätzt. Last but not least die obligate Werbung in eigener Sache. Die Zeitgenossenschaft wächst weiter und wir freuen uns darum immer über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder eurem Lieblings-Audio-Anbieter. Sowie natürlich über Mund-zu-Mund-Werbung in eurem Bekanntenkreis oder aber dann im Büro. Und nun geht's los. René und Philipp, wir betrachten heute eine für das späte 19. Jahrhundert sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte. Jakob Rudolf Foster lebte zwischen 1853 und 1926 und stand offen zu seiner Homosexualität. Sie haben zusammen ein Buch über diesen Mann geschrieben. Wie ist es möglich, ein Leben aus dieser Zeit so genau nachzuzeichnen, beziehungsweise wie sind Sie für dieses Buch inspiriert worden?
Der Ursprung dieses Buches ist ein Fund im Staatsarchiv des Kantons St. Gallen. Da lag eine Kiste, die war angeschrieben mit verwirrte Eingaben. Und ein Archivar hat dort reingeschaut, was das ist, und hat relativ schnell gemerkt, das könnte eine interessante Biografie sein. Dort drin war unter anderem eine Autobiografie von unserem Jakob Rudolf Forster. Und so sind wir anhand des Materials nachher dazu gekommen, das Buch zu schreiben.
Man kann auch anfügen noch, es war auch die Zeit, wo das erste Mal so eine schwule Erinnerungskultur entstanden ist. Also es gab dann plötzlich Menschen, die auch ein Auge darauf geworfen haben. Und dieser Archivar war eben auch so eine Person, also es war eine glückliche Fügung. Und wir haben dann auch schnell mal weitere Akten auch entdeckt, unter anderem eine Prozessakte von St. Gallen, aber auch so psychiatrische Gutachten und so weiter. Und es hat sich immer mehr angereichert über die Autobiografie hinaus. Also so, dass eigentlich du, René, schnell mal gemerkt hast, dass dieses Thema Potenzial hat.
Ja, und es gibt psychiatrische Akten über ihn. Also wir haben in der Schweiz eine außerordentlich gute Archivbestände. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ja, dieser Mann und seine Zeit, die haben eigentlich eine Biografie zugute.
Und in dieser ursprünglichen Kiste, das war ja quasi der Ursprung, da war eben die selber geschriebene Autobiografie drin und aber auch, und da werden wir wahrscheinlich später auch noch zurückkommen, das Liebhaberheft, nehme ich an, oder?
Mhm. Ja, dieses Liebhaberheft wurde bei einer Hausdurchsuchung einmal weggenommen. Und das landete irgendwie auch in dieser Kiste. Sonst sind die Prozessakten über ihn liegen in einem anderen Dossier. Also Wie das alles genau gelaufen ist, da um 1870 herum, das wissen wir eigentlich nicht. Aber die gute Fügung ist, es ist noch sehr vieles da.
Und jetzt haben wir eben diese Autobiografie, geschrieben von einem Menschen, der seiner Zeit oder in seiner Zeit speziell war, und können durch seinen Blick eben einen Blick auf diese Gesellschaft werfen, die wir sonst nicht bekommen. Und ich denke, das ist ein guter Einstieg jetzt in das Leben von Jakob Rudolf Foster. Was wissen wir über seine Kindheit und sein Erwachsenwerden?
Also man muss zuerst noch sagen, es ist der uns frühest bekannteste Schweizer, der sich selber Urning auch öffentlich genannt hat. Und also wir haben bis jetzt keine andere Person gefunden, die so explizit das gemacht und gelebt hat. Und eigentlich beginnt seine Kindheit relativ harmlos, wenn man so will.
Ja, er ist in einer sehr ärmlichen Familie geboren und aufgewachsen, in einem Seitental des Toggenburgs, in einer kleinen Gemeinde, die aber schon ein bisschen Textilindustrie hatte, wo aber die Bauern auch von der Käseherstellung gelebt haben. Alles sehr ländlich. Der Vater war Honighändler, der war aber nie zu Hause, weil der hat den Honig von Haus zu Haus verkauft. Und die Mutter hat diesen jungen Rudolf oder Rudi, wie er sich dann nannte später, hat ihn aufgezogen zusammen mit der älteren Schwester. Und die ältere Schwester musste dann schon bald einmal dem Vater helfen. Und er ist mit 13 zum ersten Mal zusammen mit seiner Schwester dann nach St. Gallen gekommen und hat dort eigentlich schon damals das Honigdepot des Vaters betreut. Und für ihn war natürlich St. Gallen, das muss man wissen, war damals eine blühende Textilstadt, ziemlich reich, und das war für ihn ein Aha-Erlebnis eigentlich.
Wir ordnen ganz kurz ein. Urning ist der Begriff, den sich Rudolf Foster auch selber gegeben hat und auch der zeitgenössische Begriff eben für Homosexuelle. Geboren eben 1853, das heisst eben so mit 13 befinden wir uns so in den 1860er Jahren ungefähr von der Zeit her.
Genau. Die Mutter war eher eine Fromme, also die hat sehr an die Bibel geglaubt. Der Vater war vor allem weg während seiner Kindheit, also weil er eben auch vor allem in St. Gallen selber war und nicht im Neckartal. Und mit der Schwester hat er dann eine sehr enge Verbindung immer gehabt. Also die haben sich eigentlich gut verstanden.
Und was auch noch interessant ist, er beschreibt selber, wie schlecht er als Schüler war. Und dass er nach 6 Jahren Primarschule kaum schreiben und rechnen konnte. Und er hat sich später als Erwachsener einen eloquenten Schreibstil zulegen können. Also er war ein begnadeter Autodidakt.
Okay, wie ging es nachher weiter in St. Gallen?
In St. Gallen haben sie dann versucht, eine Familienzusammenführung zu machen. Sie haben dann einen Laden aufgemacht am Spiessertor. Und das hat sich alles lief super an, aber leider gab es eine Wirtschaftskrise und vielleicht wurde auch nicht so gut geschäftet. Der Laden lief nicht so gut und dann ist auch noch der Vater gestorben urplötzlich. Und dann, von dem Moment an, war eigentlich Forster erwachsen. Also das heißt, er musste die Verantwortung übernehmen und er hat dann logischerweise oder naheliegenderweise den Betrieb auf eigene Rechnung weitergeführt, ging dann aber einige Zeit später Konkurs. Und ja, also das war dann so ein Moment, wo er sich gedacht hat, also das war so ein, was mache ich hier in St. Gallen oder was wird aus mir? Weil eben gleichzeitig noch die Frage der sexuellen Orientierung immer stärker wurde und sich immer mehr durchgedrückt hat. Er kam sehr spät in der Pubertät, hatte aber nachweislich schon viele Kontakte, auch mit älteren Herren, aber auch gleichaltrigen Kantonsschülern. Und diese Frage wurde für ihn immer drängender. Also er hat sich einfach gefragt, also das kommt ja von mir heraus, also es muss irgendwie was Natürliches sein. Er weiß aber, in der Gesellschaft wird das geächtet und ist auch rechtlich verboten. Also da ist ein Clinch.
Und nach diesem Konkurs hat er dann gefunden, jetzt fahre ich mal nach München. Er wollte eigentlich zu König Ludwig II., also dem Bayernkönig, von dem man wusste, dass der schwul ist. Und den hat er angehimmelt. hat dann aber unterwegs am deutschen Bodenseeufer einen Bahnbeamten getroffen und hatte mit dem offensichtlich einen lustigen Abend. Und dieser Bahnbeamte hat ihm eine Broschüre in die Hand gedrückt von Karl Heinrich Ulrichs. Und Ulrichs war der erste kämpferische Aufklärer gegen die Unterdrückung der Homosexuellen in Deutschland und hat sehr viel publiziert. Und diese Broschüre hat dann eigentlich unseren Jakob Rudolf Forster zum Kämpfer gemacht für gleiche Rechte. Er ist dann nach Stuttgart gefahren, dort hat Ulrichs damals gewohnt und konnte sich dort einem Kränzchen von Homosexuellen anschließen, wurde dort eingeladen.
Habe ich im Buch gelesen, das ist ein ganz entscheidender Moment, oder? Dort realisiert Forster, dass er quasi nicht alleine ist und dass es einen Rahmen gibt von Ähnlichgesinnten, die bereits in einer Art und Weise organisiert waren, oder?
Es war eigentlich das erste Mal eine Zeit, wo so etwas wie eine homosexuelle Identität möglich war. Ganz Deutschland war im Umbruch, auch die Männlichkeitskonzepte wurden neu justiert. Im Endeffekt waren es dann die Preußen, die alles vorgegeben haben. Also es war ein rechtes Durcheinander. Aber es war möglich plötzlich, dass man auch wie eine Urnings-Identität, dass die ankam und dass sich da plötzlich ein Netzwerk gebildet hat, weil sich da viele auch angesprochen gefühlt haben. Dass eigentlich, und das ist entscheidend. Und da gerät er früh damit in Kontakt und lernt sogar den Hauptvertreter, also der diesen Begriff auch gebildet hat, kennen. Und das ist eine Wahnsinnsbegegnung.
Die beiden bleiben ja dann auch sehr lange in Verbindung, mindestens auch brieflich. Und Ulrichs unterstützt Forster ja auch im späteren Teil des Lebens. Eine kurze Zwischenfrage. Was mich beim Lesen des Buches immer umgetrieben hat, ist, schon bevor er Ulrichs und eben diese Urning-Theorie entdeckt, hat er ja nachweislich, wegen dem Liebhaberheft, schon, ich würde mal schon sagen, viele Kontakte mit anderen Männern in allen möglichen Formen. Und es muss also schon irgendwie, also ich habe mich eben gefragt, es muss schon irgendwie eine Struktur, eine Möglichkeit gegeben haben, um sich zu treffen oder mindestens herauszufinden, wer eben auch in diesen Kreis gehört. Und es waren ja nicht nur einfach andere, sage ich jetzt mal, es waren ja auch Leute von Stand aus allen Schichten, der Bayernkönig etc.
Ja, es gab offensichtlich eine Szene und wenn man in den Justizakten liest, dann wundert sich der Staatsanwalt, wie sich diese Leute eigentlich alle kennengelernt haben. Das weiß man nicht so genau, aber natürlich haben die auch schon einander zugezwinkert und es gab dunkle Orte, wo man sich treffen konnte. Also es ist eigentlich nicht so wahnsinnig weit weg, wie man sich das vorstellt. Dieses späte 19. Jahrhundert war schon relativ modern. Also es war auch schon sehr industrialisiert. Es gab die Eisenbahn, ist schon mehrmals von St. Gallen nach Zürich nur für einen Tag gefahren mit dem Zug. Also das konnte man alles schon. Und von daher muss man sich das schon nicht so wahnsinnig hinterwäldlerisch oder mittelalterlich vorstellen, sondern es war wahrscheinlich schon relativ eine offene Gesellschaft. Und weil eben diese Städte waren halt auch im Umbruch und eben viel Industrie ist entstanden, war auch einiges Geld da dann im späten 19. Jahrhundert. Also ich glaube schon, dass da es Möglichkeiten gab, sich zu treffen.
Ja. Also St. Gallen war auch eine sehr weltoffene Stadt, es war eines der großen Textilzentren der Zeit, also, und man hatte dort auch einen Austausch, auch viele Leute sind gekommen und gegangen, aber Forster sagt auch, dass man sich am Blick erkennt, so interessanterweise. Der soziale Ort, wo man sich auch für quasi Freizeit getroffen war, das war in dieser Zeit das Wirtshaus. Also in der Beiz haben man sich eigentlich getroffen. Und da haben wir auch so, vermuten wir, dass der Falken in St. Gallen vielleicht so ein Spot war, wo man wusste, da hätte man noch Chancen, jemanden mal zu sehen oder so. Also ich denke schon, dass sich so, ja, auf diese Art sich die Leute...
Im Zusammenhang mit dem Treffen mit Ulrichs, wird dann aber auch klar, dass es in der Schweiz schon mal einen Vorläufer gegeben hat, der mindestens ansatzweise auch schon in der Urning-Theorie gewirkt hat, oder?
Ja, das war Heinrich Hössli, der Glarner Hutmacher, Der hat schon vor Ulrichs sich mit dem Thema beschäftigt, allerdings mit Referenz auf die alten Griechen. Ihm ist eben die Diskriminierung auch aufgefallen. Er sagt selber, also Hösli sagt von sich selber nie, er sei homosexuell gewesen. Aber man, wenn einer zwei Bücher schreibt über das Eros, dann ist das irgendwie schon klar. Aber das blieb sehr in der Theorie und diese Bücher sind auch kaum wahrgenommen worden, sind auch sehr, sehr schwierig zu lesen, weil das sind so Dokumentensammlungen von griechischen Sagen und Ähnlichem. Und das hatte nie eine große Öffentlichkeitswirkung. Und dabei muss man sagen, Forsters Autobiografie hatte eigentlich auch keine Öffentlichkeitswirkung. Er hat dann seine Autobiografie ja erst 1894 publiziert. Und da war Forster auch schon wieder out of time. Da gab es bereits viel modernere und da gab es den Begriff Homosexualität bereits. Also da ist die ganze Urning-Geschichte dann schon wieder vergessen gewesen. Also dieser Hösli als Vorläufer, den hat er über via Ulrichs kennengelernt. Aber das ist eine ja, historisch interessante Figur, aber zur Aufklärung hat Hösli leider relativ wenig beigetragen, so nach unserer Einschätzung.
Ja, also viele Eros-Bände, es waren ja zwei Eros-Bände, die er unter diesem Namen herausgegeben hat. Und die sind dann auch noch im Stadtbrand von Glarus 1861 verbrannt. Also es hat dann nie einen Nachdruck gegeben. Also so, trotzdem war das ein Begriff in der Szene. Also es fing ja wirklich im Kleinen an, diese Urninge haben angefangen, sich ihre Geschichten zu schildern. Also der Ulrichs hat auch aktiv gesammelt, ja, diese Geschichten. Und das führt dann irgendwann weiter zu einer Verwissenschaftlichung. Aber jetzt vielleicht für den Moment, Forster war natürlich auch stolz, dass so ein Landskollege das ist. Und dann kann man sich eben aus historischer Sicht wirklich fragen, warum es gibt auch noch weitere Figuren im ländlich-industriellen Gebiet der Ostschweiz, warum diese Häufung, die weltweit nichts Vergleichbares hat in dem Sinn, warum diese Häufung von diesen Figuren, und das war einfach wirklich im Grunde genommen die Industrialisierung, die Leute konnten lesen und hatten Zugang in Bibliotheken und es war eine Offenheit, aber auch eine Veränderung der Lebenswelten und plötzlich waren halt so neue Lebenskonzepte möglich.
Gutes Stichwort, weil eigentlich wäre jetzt eigentlich alles sehr gut. Die Aufweckung hat stattgefunden, er hat einen gleichgesinnten Kreis um sich, hat sich wohl dort auch zurechtgefunden. Es ist aber das Problem, dass die Homosexualität eben in der Schweiz halt noch unter Strafe stand und das holt ihn dann relativ schnell mal ein.
Ja, er hat offensichtlich in Zürich bereits, also er ist zwischendurch dann immer wieder in Zürich, muss man wissen von Forster. Dort hat er offensichtlich auch schon erste Schwierigkeiten gehabt, weil er mit Männern unterwegs war. Er geht dann zurück nach St. Gallen und will dort so eine Agentur eröffnen für Honig, Rezeptehandel und Heiratsvermittlung. Also er macht ein bisschen alles, was ihm die Gesellschaft halt auch erlaubt. Er ist nie angestellt, er versucht sich immer selber durchzubringen und er geht dann nach St. Gallen zurück mit einem jungen Zürcher, den er als seinen Schreiber vorstellt und mietet sich zur Untermiete ein bei einer Uhrmacherfamilie mitten in der Altstadt. Und diese Uhrmacherfamilie wird dann offensichtlich gewarnt von irgendwelchen Leuten. Die zwei Herren trieben da merkwürdige Dinge miteinander. Und dann kommt die Polizei, also weil der Uhrmacher geht dann zur Polizei und sagt, sie müssten da mal vorbeikommen. Und dann gibt es eben diese Hausdurchsuchung, wo dieses Liebhaberheft und ganz viel weitere Literatur beschlagnahmt wird und Forster wird angeklagt wegen seinen Umtrieben mit den Männern.
Am Anfang wollten sie noch wegen Betrugs, also Wirtschaftsbetrug quasi überführen, aber dieses Liebhaberheft hat er in Stuttgart gekauft und hat dann nachträglich, soweit er sich erinnern kann, nach Nummern dann die Leute aufgelistet und er hatte wirklich sehr viele Kontakte, manchmal pro Woche zwei. Und ja, das war natürlich wie ein gefundenes Fressen.
Ja, ist halt doof, er hat halt quasi die Beweise selber aufgeschrieben, oder, für die Behörden.
Genau, aber man muss auch sagen, dadurch hat es sich vielleicht auch überlebt, dieses Heft, weil es dann von der Behörden konfisziert wurde und nie wieder zurückging. Also von dem her, wir haben heute Glück, aber er hatte Pech. Ja,
wobei man ja sagen muss, dass er ja immer dann oder sehr schnell auch zu diesem Heft gestanden hat und es ja auch nie verleugnet hat dann schlussendlich, so wie auch selber dann sein Urning sein. Ja, überhaupt, also er hat auch später immer darauf hingewiesen, dass er das bleiben wird und ist für die Rechte eingestanden, hat dann aber die Konsequenzen getragen, darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Mhm. Was ich noch interessant fand an diesem Aspekt ist eben, man hat ihn zuerst versucht irgendwie sonst, eben mit seiner Heiratsvermittlung oder dem Geschäft, das hat aber nicht funktioniert, konnte man nicht beweisen. Aber das ist schon auch ein bisschen auch der Bruch dort. Dort wird er eigentlich so ein bisschen stigmatisiert als einen schrägen Typen, den man am besten halt irgendwo im Vollzug versorgt, oder?
Ja, also das 19. Jahrhundert war kein langweiliges Jahrhundert, das hat extrem Tempo aufgenommen, es war sehr viel möglich, wurde wie mit der Urbanisierung war wenig reguliert, es gab also Möglichkeiten, er war ein findiger Typ, der gerne Sachen ausprobiert hat, sich aber auch immer ein bisschen in so einem Graubereich des Legalen bewegt hat. Also zum Beispiel der Honighandel, das waren ja Kunsthonig. Also das war kein richtiger Honig, sondern diese Rezepte war irgendwie wie mit Zuckerzusatz quasi Sirup kreieren und so. Und das ist natürlich den Honigproduzenten sauer aufgestoßen. Oder auch mit dem Heiraten, das war jetzt, plötzlich gab es einen Heiratsmarkt in Zeitungen und wo sich die Leute wie anonym kennengelernt haben, das war auch so eine Neuerung, da ist er auch drauf los. Also sehr ein innovativer Typus eigentlich, aber trotzdem, man konnte ihn nicht kategorisieren. Er war zwar von der Unterschicht, aber er war auch kein Arbeiter, er war irgendwie fluid.
Ja, genau, dann hängen wir wieder ein, oder? Also er wird verurteilt in St. Gallen und kommt danach in den Strafvollzug.
Ja, er wird eingesperrt im St. Galler Gefängnis, muss dann zwischendurch, wird dann noch nach Zürich verlegt, weil sie ihn dort dann auch noch anklagen. Und als er wieder rauskommt, nach 1,5 Jahren insgesamt, versucht er sich dann halt erneut irgendwo niederzulassen und dann geht er wieder nach Zürich und macht hier mit Heiratsvermitteln weiter, dann geht er wieder zurück nach St. Gallen, dann geht er einmal bis nach Genf und dann merkt er, ach, die reden ja Französisch, das kann ich nicht, dann kommt er wieder zurück, dann will er sich mal in Bern niederlassen und dann verwehrt ihm die Stadt Bern die Niederlassung. Also man konnte sich damals nicht, auch mit einem Schweizer Pass, nicht einfach frei überall niederlassen, sondern es gab eine Bewilligung, dass man hier wohnen und sein Geschäft betreiben konnte. Und weil er immer wieder verfolgt wird und weil ihn die Gemeinden und die Behörden immer wieder wegschicken, wehrt er sich immer wieder. Er macht gegen jede Verfügung einen Rekurs. Und er bombardiert die Behörden, wie sie sich beklagen, mit Briefen. Und das geht dann so weit, dass sogar die St. Galler Regierung sich an den Bundesrat wendet und sagt, was machen wir mit dem eigentlich? Wir können dieses unbequeme, höchst unmoralische Wesen, das treibe sich da ständig um. Und der Bundesrat schlägt dann unter anderem vor, man solle ihn doch nach Lateinamerika spedieren. Das war damals eine gängige Ausweisungsdestination. Und Forster sagt dann einmal, ja, ich gehe gerne nach Italien, aber sicher nicht nach Argentinien. Und die Behörden sagen dann, ja, nach Italien schicken wir dich sicher nicht, da bist du ja gerade wieder zurück. Also so geht das jahrelang und die Behörden haben sich eigentlich ein Problem selbst geschaffen, weil sie ihn ständig verfolgen und nicht mehr wissen, was sie mit ihm tun sollen.
Das ist dann auch interessant, wie das dann eben eskaliert, von Gemeindeebene auf Bezirksebene, auf Kantonsebene bis eben auf die nationale Ebene. Also das ist sehr spannend zu verfolgen. Und eben, sie kommen mit so einem Fall wie ihm nicht klar und so. Und er, ja, und das ist wirklich das Bewundernswerte an ihm, dass er nicht aufgibt und so. Weil er hat sich ja diesen Prozess eigentlich nicht gewünscht, auch eben diesen Gerichtsprozess. 1880 in St. Gallen, das war so ein bisschen der Auslöser, eigentlich, dass er nirgends mehr erwünscht war. In dem Sinn, sein Ruf ist ihm dann immer vorausgeeilt.
Es scheint aber doch auch zu sein, wenn ich das richtig interpretiert habe, dass Geschäft zeitweise gar nicht so schlecht läuft und eigentlich das Geld nicht immer das grosse Thema ist. Oder? Also kommt wieder der innovative Typus. Also eigentlich findet er sein Auskommen und seinen Platz für sich. Nur eben, man kann ihn irgendwie in keine Kategorie, also dass die Behörden den Bundesrat schreiben, ist ja auch ein bisschen ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Also man weiß irgendwie nicht mehr, was tun mit Foster.
Also ökonomisch wissen wir natürlich nicht alles, das muss man auch sehen. Ja. Die Autobiografie schreibt er 1894 oder kurz vorher, also da ist er dann über 40 und er beschreibt die Jahre, Jahrzehnte vorher im Rückblick selber. Also wie viel ökonomische Schwierigkeiten er hatte, beschreibt er nicht. Und man muss auch davon ausgehen, wenn man so liest, wie er in den Anstalten durch musste und wie ihn seine Schwester unterstützte. Es ging ihm nicht immer gut, ja. Aber später im Leben hatte er offensichtlich weniger ökonomische Schwierigkeiten. Er hat dann im 20. Jahrhundert dann ja noch mehr als 20 Jahre in Zürich gelebt und hat hier auch Darlehensgeschäfte gemacht und Kreditgeschäfte und so. Und er hat auch bis kurz vor seinem Tod noch Inserate geschaltet für seine ökonomischen, also für seine Darlehensgeschichten. Da ging es ihm sicher nicht wirklich schlecht, aber einfach zu sagen, es ging ihm immer gut, das wäre ein bisschen vermessen, glaube ich.
Auch ein guter Hinweis, weil er diese Autobiografie geschrieben hat, haben wir einen Blick auf diese inneren Zustände in diesem Strafvollzug. Einmal war er noch in der Psychiatrie, also in der psychiatrischen Anstalt und dann noch im Arbeitserziehungslager. Das hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Erstens, weil man von einem Menschen liest, der das selber durchgemacht hat in dieser Zeit. Und das Zweite, und da habe ich laut gelacht beim Lesen, er hatte dann nicht mal im Gefängnis aufgehört, neue Verhältnisse anzufangen, oder?
Ja. Ja, er wird natürlich irgendwo hingesteckt, wo nur Männer sind und Frauen. Naja, diese Spitze kann er natürlich nicht lassen.
Und er ist natürlich ein pointierter Erzähler, das merkt man in solchen Passagen, oder wie ja. Er dann so quasi den Anstaltsleitungen vorhält in seinem Buch. Schaut mal her, ihr sperrt mich ein wegen Homosexualität und ich verbringe wunderbare Nächte mit einem anderen Mann im Gefängnis. Denn was kümmert die Liebe das Gefängnis? So schreibt er das. Und das sind so seine wirklich unterhaltenden Spitzen. Und die bleiben einem natürlich beim Lesen auch der Autobiografie. Aber insgesamt ist das natürlich eine Tragik dahinter. Er wird verfolgt und jedes Mal sagt er, ihr könnt mich verfolgen, aber er bestraft eigentlich den Falschen, weil ich kann da nichts dafür, ich bin so geboren und ich lebe halt oder ich liebe Männer und das ist meine Natur. Ja. Und das hat er bei Ulrichs abgeschrieben, gelernt und verteidigt das durch alle Böden und das ist eigentlich für seine Zeit wirklich einmalig.
Ja, und verteidigt durch alle Böden, weil die Haftbedingungen sind hart, oder?
Also man muss sagen, es gibt die Leute, die damals eingesperrt wurden, egal welcher Art, ob in die psychiatrischen, in die Heil- und Pflegeanstalten, wie sie damals noch hießen, oder in die Gefängnisse oder eben in die Arbeitserziehungsanstalten. Das waren ja Leute, die meistens nicht wirklich schreiben konnten. Und er ist da eine Ausnahme. Er hat gelernt zu schreiben und das wurde sein Ausdrucksmittel. Also die Art und Weise, wie er das schildert, ist einfach sehr eindrücklich, weil es sehr wenige solche sogenannte Ego-Dokumente gibt. Von dem her, also toll, dass man das jetzt auch so einen Einblick kriegt, wie es auch eine betroffene Person erlebt hat.
Ja. Also gerade von der Arbeitserziehungsanstalt im Kanton St. Gallen, von der man wusste, wie schlimm sie ist, hatte man nie wirklich Zeugnisse von betroffenen Insassen, sondern es gab immer mal wieder Kritik von der Aufsichtskommission oder so etwas, aber so wie er das schildert, wie sie rabiat mit einem Klotz am Bein arbeiten mussten, das hat er wirklich beschrieben. Das sind auch Fundstücke für die Sozialgeschichte und die Gefängnisgeschichte. Ja. Das ist wirklich einmalig eigentlich.
Wir haben das auch versucht, im Buch jedes so kapitelweise zu machen, die verschiedenen Anstalten. Also so kriegt man ein ganzes Panorama durch die Schweizer Sozialgeschichte auch noch dazu geliefert.
Vielleicht, wenn wir noch einen anderen Aspekt etwas beleuchten, er war ja dann auch fast schon ein bisschen so, dass er ein Studienobjekt. Also in der psychiatrischen Klinik hat man ja dann Gutachten über ihn geschrieben, ich glaube später im Strafvollzug auch nochmals. Das waren zum Teil führende Psychologen, die wussten eben auch nicht recht, wie sie diese Gesinnung, diesen Menschen, diese Homosexualität in ihren, eben du hast die Verwissenschaftlichung erwähnt, oder wie sie das in ihren Theorien einbauen sollen. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Worte dazu sagen, wie das sich gewandelt hat im Leben von Forster.
Eigentlich hat sich die Homosexualität im 19. Jahrhundert gewandelt von der Sodomie zur Homosexualität, so wie wir es heute mehr oder weniger verstehen. Also eigentlich von einer, die Sodomie ist eine Tat oder ein Laster gewesen, das vor allem kirchlich verurteilt wurde und dann auch in die legalen Einrichtungen einen Einfluss hatte. Während die Homosexualität eigentlich mehr eine Identität ist, eine im Kopf drin ist. Also es fand eine Psychologisierung statt oder eine Verordnung im Körper und nicht im Handeln. Also das hat sich gewandelt. Und das fing eigentlich damit an, dass man merkte plötzlich mit Ulrichs und den Urningen, da gibt es etwas. Und das hat dann die Klinikdirektoren angefangen zu beschäftigen und die haben dann auch angefangen, eben Fallgeschichten zu sammeln. Und dann hat sich dadurch eigentlich der Begriff Homosexualität als Krankheit formiert, als eine sexuelle Perversion. Und das hat leider dann noch wieder 100 Jahre gedauert, bis man wieder von dem losgekommen ist.
Das wäre vielleicht auch der Moment, um noch zeitlich kurz einzuordnen. Also geboren ist er ja 1853, die Autobiografie ist 1898. Und dann lebt er ja noch bis 1926 eben überwiegend in Zürich. Dort hat er ja nicht mehr viel Konflikt mit den Behörden. Und dann muss man ja sagen, dann die Straffreiheit für Homosexualität wird im Schweizer Strafgesetzbuch erst 1942, also während dem Zweiten Weltkrieg, dann gestrichen. Sozusagen, das erlebt er nicht mehr. Das mal zur Einordnung. Ist der Grund aber, warum er dann so ab 1900 eben viel weniger im Clinch ist mit den Behörden, weil sich bereits dort die Gesellschaft zu einem gewissen Grad gewandelt hat? Oder ist Rudolf cleverer geworden?
Wir wissen es einfach nicht. Ja. Also es gibt einfach keine Materialien mehr über ihn. Er hat ja diese Autobiografie geschrieben, publiziert, hat sie zum Beispiel der Zentralbibliothek Zürich offensichtlich vorbeigebracht und gesagt, das müsst ihr jetzt haben. Und ist dann aber abgereist. Und er hat sich abgemeldet aus Zürich damals und er hat gesagt, er geht zurück nach Mogelsberg in die Gemeinde, wo sein Halbbruder wohnte. Und er verschwindet und er kommt 6 Jahre ungefähr später, kommt er zurück nach Zürich und meldet sich an, er sei zurück aus Marseille. Ob das stimmt, wissen wir nicht, weil das konnte man damals nicht überprüfen und deshalb haben etliche Rückwanderer einfach gesagt, ja, wir kommen aus einer Destination, irgendwo mit einem Hafen. Also wie er dann wirklich gelebt hat, 1:1 in Zürich, wissen wir auch nicht. Wir kennen einfach seine Inserate, die er immer wieder geschaltet hat in ganz vielen Zeitungen. Die sind vorhanden, die kann man nachlesen. Es geht dann meistens eben um Kreditvermittlung, um Investitionen und er sucht Kapitalisten, die ihm Geld geben. Und er fällt hier nicht mehr auf. Also es gibt wir haben nichts gefunden, Akten über ihn. Und es gibt aber auch kein Selbstzeugnis mehr von ihm. Und es gibt noch ein leeres Dossier im Bundesarchiv, wo eine Dame aus seinem Umfeld schreibt, sie müsse im Auftrag des verstorbenen Jakob Rudolf Forster müsse sie dem Bundesarchiv noch das und das schicken. Und was da drin war, wissen wir auch nicht, weil das Dossier ist leider leer. Also es sind Vermutungen, dass es ihm damals viel besser ging. Aber beweisen können wir es nicht. Also wir haben aus den 20er Jahren wenige Informationen bis jetzt über homosexuelles Leben in Zürich.
Er versucht schon auch noch immer wieder eine Lizenz als Heiratsvermittler zu kriegen, die wird ihm immer wieder verwehrt oder so. Aber Ja, so richtig nachvollziehen lassen sich die Jahre nicht. Aber es gibt wahrscheinlich eben noch einen anderen Grund, warum er wie in Vergessenheit gerät. Also die Aufmerksamkeit ist einfach nicht mehr auf ihn gerichtet. Er wird auch älter, muss man sagen. Möglicherweise kommt er auch zurück nach Zürich, weil gerade einen Monat davor ist seine geliebte Schwester gestorben. Das könnte auch ein Zusammenhang haben. Aber eben, das bleibt Spekulation. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass die Homosexuellen jetzt über die Psychiater werden jetzt neu nicht nur als eben einzelne Urninge, wie noch zu Zeiten Forsters wahrgenommen, sondern als homosexuelle Gruppe, als subkulturelle Gruppe. Jetzt fangen sie plötzlich statistisch auszuwerten und fügen das zusammen und sie merken plötzlich, das ist wie eine soziale Gruppe an sich und die werden dann auch fortan wie so behandelt, dann nach 1900. Und da verdrängt ja dann über einen längeren Zeitraum der Begriff homosexuell den Begriff der Urninge.
Also das ist auch eben, du hattest am Anfang des Gesprächs mal gesagt, dass er ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist. Also er ist dann nicht mehr der einzige Vorkämpfer, leite ich daraus ab. Respektive eben diese Kultur beginnt sich so ein bisschen zu konstituieren und er ist nicht mehr der einzige, halt der Winkelried, auf den auch dann eben halt die ganzen Konsequenzen abfallen.
Das mal, und er hat nicht mehr die Definitionsmacht, weil die haben jetzt die Ärzte.
Ja.
Und die sagen leider, es ist eine Krankheit, ist etwas Pathologisches. Und er sagt, nein, das ist es nicht. Trotzdem wird er dann vom berühmten Psychiater August Forel noch irgendwie vorgeführt in der ETH-Vorlesungsstunde oder er zusammen mit einem späteren, mit seinem Assistenten, der später dann, glaube ich, in Schaffhausen auch eine Klinik übernimmt, schreibt er noch ein Gutachten über ihn. Also er bleibt, wie du auch sagst, ein Studienobjekt weiterhin, bis zu seiner Autobiografie. Also das zeigt eigentlich auch etwas die Ambivalenz. Eigentlich ist man froh auf Objektivierung, Wissenschaft und hat große Hoffnungen als jemand, der auf gleichgeschlechtlichen Sex steht, dass man wie anerkannt wird, ist eine große Hoffnung und nimmt dafür aber auch in Kauf, dass das eben als Krankheit dann betitelt wird. Man meint, weil die meisten Psychiater sagen dann, ja, das ist eben Natur oder hat sich jemand wie angesteckt oder so und die dürfen eben nicht bestraft werden. Und eigentlich war der größte Wunsch von den meisten, dass eben diese Strafartikel abgeschafft werden. Und hier war eben auch ein Riesenprozess am Werk, dass nämlich all die kantonalen Regelungen, die es gab, die mussten ja irgendwann in ein schweizerisches Strafrecht geführt werden. Das war ja übrigens das erste Schweizer Strafrecht, erst 1942 trat das in Kraft. Also in diesem Prozess ist Forster auch eher so am Anfang einzuordnen.
Er hat Eingaben gemacht an das Bundesamt für Justiz, als die Kommission formiert wurde für die Ausarbeitung des eidgenössischen Strafgesetzbuches. Das begann schon im 19. Jahrhundert. Also das ging 50 Jahre, bis dieses schweizerische StGB überhaupt stand. Und er hat dann dieser Kommission Bücher geschickt und die hat aber prompt wieder zurückbekommen, so quasi, das interessiert uns nicht. Und am Schluss hat dann die Kommission doch für die Abschaffung der Strafbarkeit unter erwachsenen Homosexuellen gestimmt. Das war europaweit eigentlich eine Pioniertat, kann man fast sagen. Aber Forster hat das zum einen nicht mehr erlebt. Er hat allerdings in seiner Autobiografie schon einen Zwischentitel gesetzt, der heißt Es wird Licht. Das heißt, er hat da große Hoffnungen auf diese Kommission gesetzt, die ihn aber nicht angehört hat und völlig ignoriert hat.
Ja.
Er war zu früh.
Und trotzdem, die kleine Verbindung besteht zu Forel, weil Forel war die bestimmende Person. Das war der Sexualforscher in der Schweiz. Also der hat nicht nur Ameisen angeschaut. Das ist, also es gibt immer wieder so Verbindungen. Also damals gab es einfach viel weniger Menschen und die Vernetzung war dann auch schneller da. Ja, also er hat da schon seinen Teil versucht zu machen, aber es war, glaube ich, auch ein bisschen, hat sicher auch ein frustrierendes Element in sich gehabt.
Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte abgedeckt. Haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt aus diesem Leben oder eine wichtige Message des Buches noch nicht behandelt?
Also das Wichtigste war eigentlich beim Buch, dass wir ihm jetzt eine Stimme geben. Und so großartiges Quellenmaterial da vorhanden gewesen, also wie die Leute über ihn in den Verhörprotokollen oder wie er geredet hat und so. Und das hat so eine Lebendigkeit gehabt, und das hat wie so die Dramaturgie durchs Buch, also seine Zitate ziehen eigentlich durchs Buch, und dadurch hatten wir eigentlich viel Freiraum, auch Kontexte zu erzählen, weil uns kommt der Forster extrem bekannt vor, also wir verstehen ihn sofort eigentlich, von der ersten Minute, wenn man liest, aber man darf nicht vergessen, das ist eine Person des 19. Jahrhunderts und das war eine völlig andere Zeit, und wenn man ein Buch macht, muss man eben das zusammenbringen, weil erst so entsteht wirklich eine Art Zugang zu seiner Biografie.
Wenn man seine Jugendjahre liest, denkt man, das ist wahnsinnig weit weg. Das ist so rural, so weg von der Welt. Und dann kommt er schon mit 13 in die größere Stadt und dann wird es plötzlich modern. Und dann erzählt er noch seine Gewissensbisse, die er hat, dass er merkt, dass er auf Männer steht. Das erzählt ja heute jeder Jugendliche eigentlich in einer Coming-out-Geschichte. Und das ist wirklich sehr modern, wie er das schon schildert.
Also das kann ich auch bestätigen, oder? Also einerseits liest man im Buch eben diese sehr spezielle Biografie, aber man bekommt eben so wie ein Gefühl auch, wie diese Gesellschaft damals funktioniert hat. Also ich hatte sehr viele Aha-Momente. Also zum Beispiel, es gibt Heiratsvermittler in dieser Zeit. Das liest man sonst in historischen Publikationen nicht. Oder eben Einblicke in das Gefängnisleben, in den Alltag. Oder eben auch diese Honigrezepte, die er dann verkauft hat, mit irgendwie, man musste ihm das Geld schicken. Und er hat das, also das sind wirklich sehr moderne Ansätze, die sonst so halt eben in den größeren Publikationen halt einfach auch keinen Platz finden. Und man bekommt so ein bisschen ein Gespür dafür, wie diese Menschen damals gelebt haben. Das ist natürlich, ich finde, das war der zweite sehr spannende Aspekt dieses Buches. Möchtet ihr sonst noch irgendwas anfügen?
Vielleicht noch ein letztes meinerseits ist, warum war das jetzt so ein Mann, ein Autodidakt quasi, der da aus ärmlichen Verhältnissen, also warum wurde er so quasi wie ein Vorläufer oder eine Orientierungsfigur in der Emanzipation für die gleichen Rechte für Homosexuelle? Weil eben auch für jemand aus dem Bürgertum war das so eine Biografie einfach nicht möglich. Der hätte komplett seine soziale Stellung verloren. Also es hat sich niemand getraut. Aber er konnte das machen. Er konnte spielend hin und her wandern. Also er beherrschte wie diese Klaviatur. Und das macht ihn, glaube ich, sehr außerordentlich. Also dass er das gemacht hat. Aber er hat es auch nicht freiwillig gemacht. Also die Behörden haben ihn fast auch immer ein bisschen gezwungen. Und das ist schon, muss man speziell erwähnen, um ihn auch noch so zu verstehen.
Er hatte diesen gesellschaftlichen Druck eigentlich nicht, weil sein Vorbild Ulrichs war ein gelernter Jurist und Rechtsassessor und hat auch seinen Job verloren, weil er zu seiner Homosexualität stand und hat nie mehr irgendwie Fuß fassen können. Und die homosexuellen, gesellschaftlich höherstehenden Männer oder Frauen, die konnten sich nicht outen in diesen Jahren natürlich. Und Forster halt als Mann aus dem kleinen Volk mit bäuerischer Herkunft hat das nicht gekümmert. Und,
er hat auch einfach nicht so viel zum Verlieren, oder?
In dem Moment. Aber er hat auch seine Freiheit haben sie ihm genommen, aber er hat sich halt wirklich ständig irgendwie doch gekämpft.
Und eben bis es dann so weit war, bis große Fortschritte erreicht wurden, hat es ja nochmals 100 Jahre gedauert. Und so, und darum muss man ja auch vorsichtig sein, jetzt da eine extreme Linearität zu schaffen, sondern es ist einfach eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, die in einem Zusammenhang steht, der uns heute noch betrifft. Also dieser Zusammenhang besteht immer noch.
Super. Philipp und René, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und dass ihr diese sehr spannende Geschichte hier erzählt habt und wünsche euch alles Gute.
Merci.
In den Shownotes findet ihr die folgenden weiterführenden Informationen zu dieser Geschichte. Ein Link zum Buch von René und Philipp, «Der Urning – Selbstbewusst schwul vor 1900». Ich kann die Lektüre sehr empfehlen.
Ein Link zur Online-Plattform von e-rara. Dort kann man die von Jakob Rudolf Forster im Eigenverlag veröffentlichte Autobiografie und damit eine der Quellen direkt selber lesen. e-rara.ch. Und letztlich ein Link zur Homepage von Philipp Hofstetter und seinen Projekten. Ein herzlicher Dank geht nach Zürich und St. Gallen zu den heutigen Gästen. Danke, dass ihr euch für diesen Podcast Zeit genommen habt. Ebenfalls ein großer Dank geht auch für diese Folge an das Tonstudio Tongarage in Baar. Wie immer konnte ich mich für die Post-Production auf die hochprofessionelle Unterstützung von BEDA verlassen. Falls ihr Hilfe für ein Audioprojekt jedwelcher Art sucht, findet ihr unter www.tongarage.ch alle nötigen Informationen. Habt ihr Lust auf mehr Zeitgenossenschaft? Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcast, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, auf Instagram oder überall, wo man sonst noch so Podcasts hören kann. Jede Bewertung, jede weitere Empfehlung oder jeder Tipp für ein spannendes Thema hilft uns. Via fabian@zeit-genossenschaft.ch könnt ihr direkt mit mir in Kontakt treten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!